Jeder Tag, den ich mit dir verbringe, ist mein Lieblingstag. Also, heute ist mein neuer Lieblingstag. Aus Walt Disneys Winnie Pooh von 1977. Und damit moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt meine wahnsinnig entspannte beste Freundin Felina Herrmann. Moin, Felina.
Moin.
Uns gehen bald die Disney-Zitate aus.
Ja.
Wir müssen anfangen, die selber zusammen zu kloppeln. Also vor allen Dingen, es googelt doch auch keiner nach. Wir müssen einfach mal demnächst so...
Ja, selbst welche ausdenken.
Lirum Larum Löffelstiel. Bla bla, irgendwas hilft viel und dann hinterher so aus Walt Disneys irgendwas von 1981 und damit moin und weißt du so, wir machen das einfach mal, wir schummeln einfach mal so ein Rap-Zitat ein oder
oh,
so.
Oh ja, oh ja.
Und behaupten dann, das wäre von Walt Disney gewesen. Keine Ahnung, irgendwie sowas wie irgendwas mit Kokain und ganz viel Koks natürlich und alles ist schnelle Autos und behaupten hinterher, das wäre Walt Disney gewesen.
Ja.
Ja, wie geht's dir?
Gut, ich fühle mich unbehaglich, weil beobachtet.
Das bin nur ich und ich sitze öfter hier.
Nee, da ist so ein riesiger Fischreiher, der auf der Laterne sitzt vor dem Hausboot. Und der war erst mit dem Rücken zu uns.
Und so langsam. Und jetzt
langsam dreht er sich um. Und er sieht aus wie ein Geier.
Ja, allerdings, wir sind immer noch, das entnehmt ihr dann dieser Information hier gerade, immer noch auf dem Hausboot. Es lässt sich auch ziemlich gut aushalten.
Sehr gut, lässt es sich ja
aushalten. Es geht hier auch gerade irgendwie in so rosa und lila Farben die Sonne unter. Und es ist der erste Advent offiziell übrigens heute. Heute ist Sonntag, der erste Advent. Schönen ersten Advent.
Danke dir auch.
Dankeschön. Happy Chanukka an alle jüdischen Freunde und Zuhörer. Freunde und Zuhörer. Nee, ich habe meinen jüdischen Freunden habe ich schon gratuliert und habe vorher gegoogelt, wie man das alles ausspricht. Ist irgendwie nicht ganz so leicht. Aber das ist die Story of the Day, oder? Ich meine, wir erleben hier auch nichts.
Nee, es gibt nichts zu berichten. Wir stehen auf, jeder ist auf seiner Etage, ich lese, du machst irgendwas, keine Ahnung.
Du hast auch keine Ahnung, was ich mache, weil wir uns ja nicht sehen.
Ja, eben. Und dann kommst du irgendwann hoch und dann essen wir um 4 Frühstück. Und sagen, ja, nachher machen wir uns noch hier schön Abendessen. Dann ist es dunkel, dann haben wir beide das Gefühl, dass wir eigentlich wieder ins Bett sollten, weil
so
es ist ja dunkel.
17:30,
genau, so 17:30. Und dann entweder setze ich mich wieder ins Fenster und lese oder wir unterhalten uns oder wir gehen wieder unsere getrennten Wege.
Ins Bett zurück.
Und das war's.
Haben wir beim letzten Mal erzählt von diesem einen Tag hier, am Tag, nachdem du irgendwann nach dem Frühstück sagtest, ich glaube, heute ist ein Wodka-Tag. Und ich sagte, ja, ich glaube auch, heute ist irgendwie ein Wodka-Tag. Dieser heute ist ein Wodka-Tag endete am nächsten Morgen um 6.30 Uhr, habe ich das letzte Mal auf die Uhr geguckt und habe den kompletten Folgetag einfach im Bett verbracht.
Wir haben
es
nicht
gesehen. Harten Hangover, ehrlich gesagt. Und dann abends, doch, wir haben es abends kurz gesehen, für 40 Minuten zum Abendbrot ungefähr.
Dann bist du wieder runtergegangen, ich habe mich wieder ans Fenster gesetzt.
Du meintest, hast du schon was getrunken heute? Ich so, hast du was gegessen? Okay, vielleicht sollten wir mal. Das war's.
Ja.
Das ist super. Man muss mit Menschen auch die Fresse halten können.
Ja.
Das ist unpraktisch beim Podcast aufnehmen, aber sonst aber sonst ziemlich gut.
Ja.
Ja, für mich endet der Urlaub ja jetzt übermorgen. Also Dienstag.
Ja.
Und dich könnte es ja nicht weniger interessieren, denn du bleibst mit deinem Prachtarsch hier sitzen. Und das ist dir einfach scheißegal. Mhm.
Ja, also, nein, ich fühle mit dir.
Nein, tust du nicht.
Ich fühle und fiebere mit dir.
Ja, fiebern vielleicht, aber fühlen bestimmt nicht.
Ich möchte nicht mit dir tauschen, das ist richtig, aber.
Ja. Ich habe, weil wir hier ja wirklich nichts erleben, außer dass die spannendste Frage ist, warum wurde der Hausmüll noch nicht abgeholt und eine Sache möchte ich kurz erwähnen. Ich hatte heute einen kurzen Anfall von, ach du Scheiße, ich werde alt. Denn seit heute Morgen schwärme ich von einer Waschmaschine mit integriertem Trockner, der hier irgendwie auf dem Hausboot steht, so ein Teil. Und ich war so, ich war fast schon ein bisschen angeturnt davon, dass ich Wäsche reinschmeiße, die wird gewaschen und kommt fertig getrocknet aus der Maschine wieder raus. Und das macht mich ein bisschen an. Und ich glaube, ich werde alt. Und ich dachte so, ah, oh, nee, komm, das ist jetzt auch, ist ja auch egal. Zick, schnipp, 20 Minuten später sehe ich mich irgendwie diesen, diese Wäsche, Waschmaschinen-Trockner-Kombination googeln und denke so, ah, ob ich so ein Teil brauche. Wann ist das passiert? Wann genau kam der Moment, an dem ich auf einem Hausboot Urlaub mache, den ganzen Tag ein wenig lese und dann überlege, ach, kaufe ich mir eine Waschtrockenkombination, Dingsbums.
Es ist halt, die Zeit läuft ab, ne? Tick-Tack, nächstes Jahr kommt die große 4-0.
Oh, hör auf.
Und dann geht's los.
Dann geht's los.
Dann kommt die Hausfrau in dir durch, dann kriegst du so ein, ja, dann wächst sie so ein Kopftuch und so ein Kittel.
Genau. So wie Hausfrauen aus den 30ern, so. Mhm. Ja. Ja, genau, so sehe ich dann aus. Ich glaube, was mir an den Aufwachsen sind Thermosocken. Und zwar diese elektrisch betrieben, weißt du, wo du so die Füße reinstellen kannst.
Ach, ja, dann, ja.
Sowas.
Ja, Heizdecken haben wir ja schon.
Sowas wächst
ganz
mir
ohne
dann.
Butterfahrt.
Und dann wächst mir Faltencreme.
Dann wächst dir Faltencreme.
Ja, es wächst dann irgendwo. Also keine Ahnung, aber was ist nicht, was der Geier, was dann passiert.
Vielleicht wachsen die auch nur Falten.
Ja, oder Haare aus den Ohren.
Ja, oder aus der Nase. Kannst du Zöpfe machen? Kannst du Zöpfe zwischen deinen Nasenhaaren und deinen Oberlippenbärtchen flechten?
Ich flechte dir gleich mal was, Fräulein. Hör mal. Meine Frechheit. Ja, dann vielleicht, keine Ahnung, muss man anfangen, sich, ich weiß es ja auch nicht, dann kaufe ich mir die ersten Gesundheitsschuhe. Du hast schon Gesundheitsschuhe.
Ich hab Gesundheitsschuhe.
Hast du nicht so Gesundheitslatschen? So Waldläuferteil?
Nee. Du hast die Zimtlatschen.
Ja, Zimtlatschen sind ja nicht direkt Gesundheitslatschen.
Ja, die sollen ja auch gegen das Fußklima gut sein.
Ja, gut, aber das ist jetzt nicht direkt verwerflich. Also fürs Fußklima gut sein. Ja, oh mein Gott.
Das ist ja nicht verwerflich. Nee, Gesundheitslatschen sind ja auch nicht verwerflich.
Naja, ab kommt 40. Auf das Alter drauf an. Halt's Maul! Nein, ich habe ja tatsächlich überhaupt gar keine Malessen mit meinem Alter. Weil das auch immer so klingt, als wenn man so fürchterlich alt wäre. Dabei habe ich überhaupt kein Gefühl dafür. Aber manchmal denke ich so, ach, so eine Waschtrockenkombination. Ach, jetzt Leselampe. Hast du mir nicht gerade erzählt, du hast dir eine Leselampe für dein Buch bestellt, damit du es besser gucken kannst?
Ja, weil du hier das Licht immer so flimsig anmachst, dass das zum Lesen nicht so gut ist.
Meine Schuld.
Ja, und deswegen muss ich mir so eine zum Anklippen, eine Leselampe fürs Buch kaufen.
Das übrigens, das du hier nicht haben wirst, weil es kommt nicht hierher, es kommt nach Hause.
Ja, ich habe es ja auch noch nicht bestellt. Also, das ist dann fürs nächste Mal.
Ganz bestimmt.
Und wenn ich das nächste Mal bei dir bin und ein Buch lesen will, da bei dir ist ja auch immer dunkel.
Wie sich auch immer alle ausheulen, dass es bei mir zu dunkel wäre.
Ja, du hast nur Mutlicht.
Ich habe nur Mutlicht, ja.
Ja.
Was ist das unnötigste Küchenutensil, das du besitzt?
Ich habe unnötig im Sinne von, ich benutze es nicht, aber habe es. Oder unnötig, das könnte ich auch alleine
sowohl
anders
als auch
machen.
Egal.
Ich habe vor einiger Zeit mal solches Zeug weggeschmissen.
Oh.
Ja.
Was? Nicht bei eBay Kleinanzeigen verkauft wie deine Disney-Gläser?
Welche Disney-Gläser?
Du nicht so Disney-Senfgläser, ehemalige Senfgläser?
Nee.
Natürlich, also vor 100 Jahren doch. Du hattest mal einen Becher.
Ich habe so Tassen.
Ja, sag ich doch.
Ja, die sind aus Disney World. Die haben noch Wert heute. Die sind schon, wie alt bin ich? Die sind 30 Jahre alt.
Okay, dann sind es halt sehr alte Becher.
Ja, sehr alte Becher.
Da und, du sind die schon verkauft?
Nein, die verkaufe ich auch nicht.
Ach so.
Da warte ich noch irgendwie 50 Jahre. Dann haben sie Wert, noch mehr.
Noch mehr.
Noch mehr.
Okay. Dann kannst du dir, wenn du alle zusammen verkauft hast, dir eine neue Tasse kaufen von dem.
Ganz genau. Nee, aber ich weiß nicht, was ich so. Ich habe einen Mixer. Oh, mein Mixer. Ich brauche einen neuen Mixer. Der ist so alt, den habe ich meiner Mutter mal geschenkt. Da war ich keine Ahnung, 12.
Noch ein 3-Käse hoch.
Ja, so in der Art. Da war ich irgendwie so 12. Und den habe ich dann irgendwann gekriegt. Der ist sehr laut.
Schön.
Den kannst du nicht mehr als irgendwie so 5-6 Sekunden anhaben, weil es sonst anfängt zu stinken. Und das Gummi,
was. Also nach verschmortem Kabel.
Was das Gummi, das den, also das, den Top, wie heißt das, der, den Trichter da und unten dies, das Teil, wo der, das, ach, Geschnetzelteil dran ist da.
Sprechen wir von einem Mixer, so einem Handrührgerät?
Oder nee, sprechen wir von einem, vom Standmixer.
Von einem Stabmixer.
Okay. Stand. Standmixer.
Stand, okay.
Also nicht Stabmixer.
Ja, sondern das haben wir es bald.
Stand.
Kein, Anzug, kein so, Stab, sondern ein steht. Stand.
Also dann tust du, ach, oben so was rein.
Aha.
Drückst auf den Knopf.
Tatsächlich.
Dann
wird es
sehr laut.
Guck.
Und dann fängt es an zu stinken.
Ja.
So einer. Und das Gummi ist jedenfalls jetzt brüchig.
Das ist ja ekelhaft.
Ja, das Gummi ist brüchig. Da brauche ich einen neuen Mixer.
Okay.
Und da ich ja immer sehr schnell im Aussuchen bin,
ja,
was neue Gerätschaften anbelangt, werden wir, also vielleicht nächstes Jahr um diese Zeit habe ich einen neuen Mixer.
Mit dem gleichen Thema um die Ecke kommen.
Oder das.
Oder das. Weil das höre ich mir schon ziemlich lange an, dass dein Mixer stinkt.
Ja.
Aber
was ist denn so dein unnötigstes Küchen? Och, meine Güte.
Also.
Ich kann nicht mehr reden. Wir reden hier nicht genug. Deswegen ist meine Zunge so
man hat auch Urlaub. Man hat sich aber nichts mehr zu sagen.
Ja.
Ich habe eine Reiseküchenwaage. Zum Auseinanderklappen völlig unnötig, weil ich irgendwann dachte, ja, dann kann ich, warum auch immer, als wenn ich so unterwegs noch meinen Koks abmessen muss, weißt du, keine Ahnung, ich so, dann kann ich unterwegs, wenn ich mal was wiegen muss, habe ich diese Küchenwaage, hä, was genau muss ich wiegen, mein Müsli im Hotel oder, das habe ich tatsächlich mal gemacht. Da warst du doch sogar bei. Das war bei irgendeinem Hotelfrühstück auf Tour.
Du hast dein Müsli gewogen?
Ja, da hab ich irgendwas habe ich abgewogen. Ich weiß aber gar nicht mehr, warum.
Nee, erinnere ich mich nicht.
Oder habe ich die nur ausprobiert? Das ist so eine rosa, die ist pink, natürlich.
Natürlich.
Die ist pink und das ist so, wenn du die ausklappst, sieht die aus wie so ein Mini-Andreas-Kreuz. Die ist einfach so ein Kreuz quasi. Und dann stellst du das in der Mitte drauf und völlig unnötig. Ich weiß auch nicht mehr, wo die ist. Irgendwo ist die in der Küche verschollen. Das ist definitiv das unnötigste Küchen, das ich jemals mir angeschafft habe.
Ja, ich habe auch eine Waage, eine Millimeter, nee, Millimeter vor allem, eine Milligramm-genaue Waage. So. Also die ist auch so ganz klein, sie ist so hat ungefähr.
Deine Kokswaage, ja.
Ja, hat ungefähr so die Größe von einem Taschenrechner. So. Mhm. Und
alle Kiffer gerade so, ja, sprich weiter. Kennen wir, Hammer.
Check. Und die hatte ich mir gekauft, weil ich ursprünglich mal so, Kräuter der Provence selbst zusammenmischen wollte. Und ich bin ja jemand, ich richte mich gerne bei sowas nach den Vorgaben.
Mhm.
Ach, dieses Gesicht, das.
Weil jetzt kommt wieder ich habe alles gekauft dafür, alles vorbereitet,
ja,
aber es ist nie. Hast du ein einziges Mal in deinem Leben Kräuter der Provence selber gemischt?
Bitte ich sag ja. Ich habe es versucht, aber ich hatte nichts, was klein genug war, dass es auf die Waage passt. Kein Behälter, deswegen ging das nicht.
Und so ein Glas oder so wäre nicht in Frage gekommen?
Da bin ich nicht drauf gekommen.
Nee, zu naheliegend.
Ja.
Okay.
Ja, und jetzt habe ich halt die und benutze sie nicht. Vielleicht, wenn ich dann irgendwann anfange zu koksen, dann kommt sie wieder zum Einsatz.
Ich schätze mal, es geht dann bald los.
Ja, klar. Sobald deine Tour wieder losgeht, dann.
Weil dieses Rock'n'Roll-Leben so viel Koks beinhaltet.
Ja, ja.
Ey, das ist sowieso immer so lustig. Ich habe mich letztens irgendjemand angeschrieben und meinte so, ja, Mensch, was machst du denn jetzt, wo du gerade, ach so, ja, Corona, ne? Das hatten wir gerade, 77.000 Neuinfektionen. Needless to say, man darf mal wieder nicht auftreten. Ich bin es auch langsam leid, überhaupt noch darüber zu sprechen, weil es einfach auch so, ja, ey, Corona und überraschenderweise viele Infektionen mitten im Herbst und nicht genug Leute geimpft, weil man kommt auch nicht aus dem Arsch, ey. Und jetzt wird die Tour wieder abgesagt und Lesungen werden abgesagt und keine Ahnung was nicht. Und für jede Form von Dreharbeiten brauchst du 120 PCR-Tests, damit man auch nur einigermaßen safe ist. Ich habe das Gefühl, ich erzähle seit 15 Jahren die gleiche Story, was es angeht. Deswegen, was Corona angeht, been there, than that. Got a fucking T-Shirt. Ey, das nervt. So, was wollte ich sagen, bevor ich mich in Rage geredet habe?
Irgendjemanden.
Richtig, ich darf nicht touren. Genau, genau. Und dann meinte so, ja, sag mal, vermisst du das Backstage-Party machen eigentlich, wenn du auf Tour bist? Ich dachte so, das was? Wie Leute sich, also klar, so, es gibt auch Aftershow-Partys und es gibt auch Backstage-Partys. Aber Leute glauben immer, das ist so, da ist die ganze Zeit High Life. Mhm. Und ich denke immer so, nee, mhm. weil wenn ich von der Bühne komme, bin ich ein Wrack. Also ich rocke da 2 Stunden, dann, wenn nicht gerade Corona ist, gibt's noch 1 Stunde Autogrammstunde und so einen Schnickschnack. Danach kannst du mich einfach in Einzelteilen ins Hotel tragen, fertig. Mhm. Dann gehe ich mit Glück, schaffe ich es noch unter die Dusche und da wieder raus und dann kippe ich ins Bett. Da ist nichts mit Backstage-Party. Vor allen Dingen hältst du Tourleben ja gar nicht aus,
ja.
wenn du jeden Tag irgendwie 3, 4, 5 Tage on the row und dann abends lässt du dich schön volllaufen und feierst hart und musst am nächsten Tag wieder auf der Bühne stehen. Ich weiß nicht, ob Kollegen das können, aber ich kann es nicht.
Mhm. Ja, es ist ja auch dieses, das hört ja immer spät auf, ne? Also du, wenn du jetzt mit Autogrammstunde bist du ja vor 11 nicht fertig mit sozusagen vor der Bühne dem Geschehen. Und wenn dann noch eine Party wäre und die geht dann, keine Ahnung, 3, 4 Stunden, dann wäre es mitten, wäre es 2, 3 und dann war's. Dann stehst du, dann gehst du ins Bett, schläfst 4 Stunden, stehst auf, um in die nächste Stadt zu fahren.
Das ist das. Leute glauben ja auch immer so, ja, und dann, es ist immer so süß, wenn meine Leute schreiben so, hey, du bist doch heute in irgendeiner Stadt. Ja, hier bei uns. Also guck dir auf jeden Fall das Museum an, das noch an, das noch an. Und wenn du Lust hast, können wir noch was trinken gehen. Und ich denke immer so, selbst wenn ich Lust hätte, mir eine Stadt anzugucken, Spoiler habe ich meistens nicht, aber wenn ich Lust hätte, wobei, doch, es gibt Städte. Ich habe schon, keine Ahnung, 100 Mal in Dresden gespielt und noch nie Dresden richtig gesehen. Ich sehe Dresden immer nur aus der Ferne irgendwie. Ich hätte die Zeit gar nicht. Ich denke mal so, ja, ich komme halt irgendwann an und dann ist sofort Get-In. 17 Uhr ist Get-In und dann geht's irgendwie los mit Vorbereitungen, Soundcheck, irgendwie Lichteinstellungen und den ganzen Kladderadatsch, der einfach dazugehört. Und vor allen Dingen, ich spiele ja nicht 18 Tage in, keine Ahnung, München, sondern ich spiele einen Tag in München und muss am nächsten Tag in einer anderen Stadt sein. Mhm. Und die Stadt ist auch gerne mal ein Stück weit entfernt. Mhm. Und dann denke ich so, und vor allem die Vorstellung, also jeder, der schon mal einen ordentlichen Kater hatte, weiß, wie toll es ist, wenn man am nächsten Morgen früh aufstehen muss, um dann sehr lange Auto zu fahren, um abends dann nochmal ordentlich ein paar Stunden zu ackern. Das macht richtig Laune. Vielleicht, weil ich ein alter Sack bin nach und nach, aber das stemme ich nicht. Das ist vielleicht mit 21 oder so.
Ja, vielleicht, wenn man noch jung ist, so um den das Alter.
Nicht, wenn Waschtrockner aktuell für dich sind. Ja, dann nicht mehr.
Dann nicht mehr. Nee, aber ich meine, ich muss ja nicht mal auf die Bühne und ich bin hinterher, wenn ich mal mitkomme, total fertig. Weil es irgendwie anstrengend ist, weil es ist so. Du schläfst einfach nicht genug, so richtig. Und du schläfst halt auch nicht unbedingt gut, weil immer andere Betten.
Ja, ja.
Und es ist, also, und auch dieses, ins Hotel. Das war am Anfang für mich auch noch, aufregend und schön und mal woanders sein und mal Frühstücksbuffet haben. So. Mittlerweile denke ich so, ja, das Bett ist hoffentlich sauber.
Ja.
Die Dusche ist hoffentlich warm.
Und vorhanden. Und man passt rein.
Das Frühstücksbuffet ist überall gleich.
Es ist vor allen Dingen, das ist ja
also
auch
so.
Ja, nee, aber man frühstückt ja auch immer das Gleiche.
Ja.
Also ich frühstücke echt, mittlerweile ist das so, dass wenn ich unterwegs bin, ich habe morgens nichts mehr außer Kaffee. Also Marc kommt immer irgendwann rein oder fragt am Abend vorher so, hier, wann willst du Kaffee? Und dann bringt er mir den Kaffee oder stellt ihn dann irgendwo hin und ich stehe dann irgendwann auf, trinke Kaffee und hole mir dann auf dem Weg zur nächsten Location irgendwo Frühstück. Weil ich kann es nicht mehr sehen. Es ist immer, es ist literally immer das Gleiche. Ich frühstücke ja auch immer das Gleiche, wenn ich irgendwo im Hotel bin, weil ich bei den meisten Sachen dann denke, ach, ich weiß nicht, ob das schmeckt.
Mhm.
Und bin kein Kostverächter, obviously. Mhm. Aber denke so, ich weiß nicht, ist das lecker? Ach komm, dann nimmst du halt immer das Gleiche. So Brötchen, die da sind, Hotelbrötchen sind gerne mal auch lame. Und dann halt Geflügelaufschnitt, Gurke, Tomate. Dafür stehe ich morgens nicht auf.
Ja.
Das ist so, nee, da komm, dann lass mal.
Ja, ich denke auch, also ich bin auch kein Mensch, der aufsteht und sofort was isst.
Ja, das kommt nämlich auch dazu.
Ne, ich stehe auf und dann vergehen 2 Stunden oder so, bis ich erstmal Hunger habe und überhaupt Lust habe, ne? bis auf sie gesoffen haben. Da hatte ich morgens richtig Hunger.
Da haben wir aber auch noch nachts um 4 gab es irgendwie noch was zu essen.
Ja, da habe ich noch Zwiebelsahnehähnchen für uns hier gemacht.
Irgendwas war völlig im absoluten Brausebrand. Ich mache jetzt noch was zu essen. Okay, was gibt es denn? Zwiebelsahnehähnchen mache ich jetzt fertig. Alright. Das war eine Ansage. Also ihr da draußen, ihr braucht, wenn ihr mal richtig, richtig einen Kater habt und beziehungsweise, nein, noch am Trinken seid, dann morgens um 4, ich empfehle euch allen eine Felina, die macht Zwiebelsahnehähnchen morgens um 4, 4:30, das ist schon ganz geil. Ja, nee, deswegen, Hotel gewöhnt man sich relativ schnell ab. Ich bin ja auch, deswegen auch Urlaub, sowas wie ein Hausboot oder ich bin ja gerade am Plan für den Urlaub nächstes Jahr, wo aber auch schon so, naja, komm, kein Hotel. Weil ich bin so häufig in Hotels. Und Hotels sind toll. Ich habe super Lieblingshotels in jeder Stadt. Und die sind auch, und egal wie geil die sind, also auch wenn es 5 Sterne Superior sind, das ist cool und das ist schön und das nimmt dir auch viel ab, zum Beispiel. Wobei ich auch nicht ständig in 5-Sterne-S-Hotels absteige. Mhm. Dann zahlst du dich dumm und dusselig. Aber das ist geil, weil du brauchst dich um nichts zu kümmern. Das ist alles sehr diskret und alles sehr nett und so. Also Service ist einwandfrei. Natürlich toll. Aber im Grunde, ich komme halt, wie du schon sagst, nachts um 1 ins Hotel, falle ins Bett, am nächsten Morgen geht's weiter. Mhm. Es ist, denn ich habe das Glück, dass die Städte, in denen ich spiele, in relativer Nähe sind, das heißt in unter 2 Stunden Fahrzeit. Mhm. Alles unter 4 Stunden wird nach Hause gefahren. Mhm. Das ist so der Deal. Es ist, denn ich spiele am nächsten Tag sowieso in einer anderen Stadt. Und alles unter 2 Stunden versucht man im gleichen Hotel zu bleiben. Aber auch dann sehe ich es ja nicht. Mhm. Weil dann ist, weiß ich nicht, bis Mitternacht ist Abbau, dann fährst du nochmal 2 Stunden. Was soll das? So, ja. Und dann liege ich im Hotel. Und morgens möchte ich duschen gehen und dann möchte ich mit meinem nackten Popo auf dem Bett sitzen und vor mich hin trocknen, anstatt mich anzuziehen, mir die Haare irgendwie zum Zopf zu binden und dann zum Frühstück zu wackeln. Mhm. Wo du andere Menschen hast. Das ist nämlich ein Problem an Hotels. Da sind andere Leute.
Mhm. Ja, und die gucken einen dann an und weil man, es ist morgens, man ist fertig, man möchte auch noch nicht aussehen wie ein Mensch. Und, nee. Und dann, und dann muss man sich mit irgendjemandem am Buffet um die Bärchenwurst kloppen und nee.
Aber wie schön man sich das abgewöhnt, ne? Das hatte ich ja am Anfang, wie du gerade schon sagst, so, ja, das wird super. Meinte ich ja auch, das gewöhnst du dir ganz schnell ab, das toll zu finden.
Ja.
Und irgendwann auch so abends, dann, wenn alle dann irgendwie sich nur noch auf die Zimmer verteilen, immer so Nacht, dann hörst du so Zimmer klappen, also, ach komm, geh weg, ey. Mhm. Wenn ich noch ein hässliches Hotelteppich sehe, dann ist echt aus, so. Mhm. Ja, deswegen nein, die wahnsinnig krassen Backstage-Partys, die nach jeder Show stattfinden, Klammer auf, die es nicht gibt, Klammer zu, die vermisse ich nicht. Mhm. Was ich aber vermisse, ist eine gewisse Regelmäßigkeit und einfach vernünftig wieder touren können. Also ich habe ja jetzt ein paar Shows, durften ja stattfinden. Marc und ich hatten damals in weiser Voraussicht gesagt, ja komm, wir lassen uns jetzt nicht auf das Spielchen wieder ein, dass wir vielleicht touren dürfen, wir verschieben, soweit es geht, alles in 2022. Und das erweist sich jetzt gerade auch als eine gar nicht so dumme Idee. Mhm. Aber ich würde gerne einfach mal wieder rocken. So, jetzt habe ich demnächst genug zu tun mit Dreharbeiten und allem drum und dran. Mir ist nicht langweilig. Und es ist, ich wüsste sonst auch nicht, wie ich das alles unter einen Hut kriegen soll. Aber ich vermisse die Bühne halt. So, ich habe einen neuen Opener. Also das heißt, ich habe ein neues Bühnenlied. Die Tour ist noch einfach so wenig gespielt. Die ist 2000, wann bin ich an den Start gegangen mit der Prinzessin Arschloch? 2020, ja.
Ich glaube, 19 war 19 nicht.
19 war der Wechsel, genau. 2019 war die nicht direkt perfekt Tour vorbei im Dezember. Und die Previews liefen für die Prinzessin Arschloch. Und dann ist im Januar ist die Prinzessin Arschloch Tour gestartet. Mhm. Gespielt habe ich sie bis Mitte März. Dann 1,5 Jahre gar nicht. Mhm. Irgendwie mal so eine hier und da mal eine Show Open Air, aber das war es auch. Und jetzt wieder ein paar Mal. Mhm. Und das ist schon, ich vermisse das schon hart, ey. Also Bühne ist schon, boah, das ist auch. Abgesehen davon, dass es natürlich mein Baby ist und ganz viel Herzblut und so, ist das auch so, ich lebe da halt hart für, ne? Ich mache sehr viel, um da stehen zu dürfen und dann darfst du ständig nicht. Und die entwickelt sich auch so krass weiter. Das ist normal bei Touren, die entwickelt sich ja beim Touren, verändert sich die Show einfach. Das heißt, dass du am Ende einer Tour ist es ein anderes Programm als ganz am Anfang, weswegen man sich das ja auch gerne öfter angucken kann, wenn man Bock hat. Und es verändert sich so viel, es ist so viel Neues jetzt schon dabei. Und ich denke so, ich will das spielen, verdammte Scheiße.
Ich möchte auch, dass du das spielst und ich möchte dann dabei sein. Weil
ja, du hast auch schon lange nicht mehr gesehen.
Ja,
die Hälfte kennst du nicht, das stimmt. Das ist richtig. Hm. Oh komm, an dieser Stelle mache ich übrigens jetzt ich mache mal Werbung. Heute ist ja der erste Advent.
Ja.
Warte. Din, 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 din. Werbung oder so ähnlich. Wir machen mal einen Jingle. Du brauchst einen, kannst du mal einen Werbejingle singen?
Ich, jetzt? Ja, 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 ja.
Kann losgehen.
So. Spontan?
Ja.
Ich die Anti-Spontan?
Ja. Mm. Super. Okay, das ist, vielen Dank an dieser Stelle.
Gern.
Nein, ihr könnt natürlich Tickets kaufen für die Prinzessin Arschloch-Tour. Ist ja auch bald Weihnachten. Mhm. Ne? Und ich wollte sagen Ostern. Ostern ist auch bald. Nee, Weihnachten und Nikolaus. Mhm. Und da kann man ja Tickets verschenken. Also ihr auf www.nicole-jäger.de findet ihr alle Tourdaten und auch die Tickets. Und ansonsten überall da, wo ihr Tickets bekommt. Eventim und Reservix und keine Ahnung, wo auch immer. Bekommt ihr Tickets für die Tour. Und soweit ich informiert bin, dürfen wir das meiste dann nächstes Jahr auch hoffentlich spielen. Und wenn nicht, sagen wir Bescheid. Und dann gibt es einen Ausweichtermin. Und dann gibt es natürlich auch, wenn man da nicht kann, das Geld zurück. Das ist ganz klar. Also man braucht keine Angst haben beim Ticketkauf. Kauft Tickets, Leute. Ich will endlich wieder auf die Bühne. Und ihr wollt doch, es will doch sowieso jeder auch raus, oder? Ihr wollt doch raus, das weiß ich doch. Ich weiß doch, dass jeder wieder irgendwo hin will. Man hat doch Bock, wohin zu gehen.
Ja, ich merke das auch bei mir. Ich habe so eine gewisse Unterversorgung im Entertainment-Bereich. Ich möchte wieder, keine Ahnung, irgendwelche Shows angucken oder Musicals oder Ballett, keine Ahnung. Und guck nicht so.
Ich gucke nur so, weil ich gerade keine Brille auf habe, weil es hier dunkel ist wie in einem Bärenarsch.
Ja.
Und du sitzt mit im Gegenlicht. Ich sehe dich quasi nicht.
Ach so, das ist gut.
Weil hinter dir ist ein bisschen heller, weil die da Restlicht durchscheint. Für mich bist du einfach nur so ein,
so ein schwarzer Blob.
Irgendwas vor mir wackelt halt so ein bisschen und da kommt Stimme raus. Musst du sein. Deswegen gucke ich dich so an.
Ja, nee, aber ich möchte auch, man möchte einfach mal spontan auch sagen können, ich will irgendwo hingehen. Und
voll.
Ja, stattdessen...
Stattdessen
haben wir jetzt bald Lockdown.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Komm, nächste Frage. Was ist das schlechteste Geschenk, das du jemals jemandem gemacht hast?
Oh, schlechteste Geschenk.
Das Beste, da hat man ja meistens viele oder zumindest 1, 2, 3.
Ja.
Aber das, wo du dich im Nachhinein am meisten für schämst. So ein Macaroni-Bild für deine Mutter oder so.
Ich weiß es gar nicht. Ich versuche eigentlich gute Dinge zu verschenken, die sich Leute wünschen.
Hast du noch nie ein Verlegenheitsgeschenk gemacht?
Ich schenke meiner Oma halt, hab ihr immer das Gleiche geschenkt. Immer Filmrollen. Leere Filmrollen. Also zum Fotografieren, so, ne? So okay, die Art von Film.
Oha, lange ist's her.
Ja, nee, nein, gar nicht mal. An den Freund meiner Oma, der fotografiert, ist Fotograf, aber halt auch nicht digital, sondern analog. Mhm. Und der war halt zu Weihnachten auch da. Und ich habe beschlossen, allen was zu schenken. Und mir ist bei ihm partout nichts eingefallen. Also habe ich ihm leere Filme geschenkt.
Leere Filmrollen? Einfach nur leere Filmrollen?
Naja, also die er dann noch verknipsen kann, ja. Aber
ach so, also aber nicht nur die Döschen.
Nein, auch, nein, okay. Nicht nur die Döschen, schon, also Filme. Wie heißt das Filme? Ich weiß gar nicht mehr.
Ich glaube ja.
Wie das früher habe ich selbst noch benutzt.
Fotofilm. Oder? Weißt du noch? Ich habe mal Foto entwickeln, irgendwie habe ich mal so einen Kurs mitgemacht, so einen etwas längeren. Mhm. Und war dann eine Zeit lang so totally in. Ich war so alles entwickelt, ja, alles abgeknipst und alles in so einem Entwicklerstudio, dann mit diesen Entwicklungsflüssigkeiten und so einen Aufhängen, wie man es halt so macht, in so einem Rotlichtstudio. Fand ich richtig toll. Die Bilder waren alles scheiße. ich habe, glaube ich, keins mehr davon. Ich habe Unmengen Fotopapier versemmelt. Und auch ansonsten war das ein scheiß Hobby. Mhm. Aber damals,
als
wir auch noch Kassetten hatten, die wir mit einem Bleistift wieder aufrollen mussten, wenn die vernuddelten und sowas.
Bandsalat, ja.
Wir sprechen von diesem damals.
Ja, ja, dieses damals.
Wir sind gleich ganz schnell wieder beim Waschtrocken.
Ja, ich merke auch so.
Sagst du, ne? Es ist heute schon Sache.
Ja, nee, aber das ist so, glaube ich, das verlegenste Geschenk, was ich so gemacht habe.
Okay.
Ja. Und du?
Oh, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe, ich kann mich mal daran erinnern, dass mir jemand mal was geschenkt hat, was ich ganz merkwürdig fand, nämlich ein Fotowürfel, also so ein Würfel, der auf allen Seiten Fotos halt hat. Mhm. Und zwar von sich selber. Und das war eine Freundin, wo auch keine enge Bindung bestand. Mhm. Das ist, als wenn ich, das weiß ich nicht, das ist ganz komisch gewesen. Ich habe das auch ausgepackt und
wusste. Dein Weihnachtsgeschenk jetzt.
Ja, weil du mir ja eher so eine entfernte Freundin von mir bist. Mhm. Aber das war ich habe das bekommen und habe das ausgepackt. Vor allen Dingen, ich wusste nicht, dass das Geschenk ist. Ich dachte, das wäre die Verpackung. Mhm. Und fragte sie, wo bekommt man das denn auf? Und sie sagte, nee, das ist ein Fotowürfel. Und ich habe das nicht verstanden, weil ich dachte so, was macht man damit? Und sie so, das stellst du dir hin. Und ich so, ich stell mir jetzt einen Würfel hin, wo 6-mal dein dummes Gesicht drauf ist.
Hast auch schon lange keinen Kontakt mehr mit der gehabt, wa?
Nee. Und das war so ein awkward silence Moment. Mhm. Ich dachte so, ja. Okay, weil ich bin ja überhaupt normalerweise nicht so, dass ich irgendwie denke so, ach Mensch, weil wenn man sich Mühe gegeben hat, oder wenn man sich gedacht hat, ach Mensch, da denke ich mir was Richtiges bei, also Klammer auf, außer ich schenke dir 100 Liter Gin, Klammer zu, dann finde ich das ja immer super. Aber das habe ich einfach nicht gecheckt. Mhm. Und sie meinte irgendwann so, ja, okay, war auch ein Verlegenheitsgeschenk. Aber ich sag das doch, dann ist es wenigstens witzig. Mhm. Und ich glaube, das Bescheuerste, was ich mal verschenke, ach, Gutscheine? Ich habe eine Zeit lang überhaupt gar keine Einfälle gehabt, immer Gutscheine für irgendwas verschenkt, die man nie einlöst. Mhm. Die werden nie. Wir haben auch noch Gutscheine offen übrigens.
Ja, aber wir haben selbstgemachte Gutscheine. Ja, ich finde, es ist ein Unterschied zwischen, hast du einen Gutschein in einem Geschäft gekauft und verschenkst den, im Sinne von einlösen. Also die löse ich immer ein. Aber jetzt diesen Gutschein, den ich mal dir gemacht habe für Essen gehen im bestimmten Restaurant. Der ist seit wie vielen Jahren? Vier Jahren offen?
Ja, ungefähr.
Und du hast mir auch ein Geschenk zum Essen gehen.
Für ein anderes Restaurant. Zur gleichen Zeit übrigens.
Ja. Ja. Und das war auch schon.
Doch. Ach Gott, ich weiß noch. Ich habe Marc mal einen Schokobrunnen geschenkt zu Weihnachten. Und Marc hat mir beim gleichen Weihnachten übrigens einen Schokobrunnen geschenkt. Das weiß ich noch. Grüße gehen raus an Marc an dieser Stelle. Das Schokobrunnen, übrigens direkt auf die Liste der unnötigsten Küchenutensilien, sind ja wohl Schokobrunnen. Wie scheiße ist bitte warme Schokolade? Ekelhaft, dieses, wenn du dann mit diesem Stäbchen da irgendeine Erdbeere, die arme Erdbeere unter warme Schokolade, erstmal riecht warme Schokolade schon so nach Magenschmerzen. Findest du nicht, warme Schokolade riecht immer so kacke? Ich finde das auch mal, wenn Leute immer so, ach, und dann haben wir einen Schokobrunnen gemacht. Nein, dann riecht die ganze Wohnung nach dieser süßen, warmen Schokolade. Und dann tunkst du alles in diesen Schokobrunnen. Und es ist nur Scheiße. Völlig unnötig. Völlig. Vielleicht kann man da warmen Käse runterlaufen lassen. Dann
das gibt's ja auch.
Ja, so, da wäre ich wieder bei.
Aber das ist dann immer so ein Käse, der immer ein bisschen nach Wein schmeckt.
Ja, aber so Käse von Düsen-mäßig.
Ja, und den mag ich dann nicht. Und davon kannst
Wer hat denn gesagt, dass du was von meinem Käsefondue bekommst? Du schwimmst doch schon seit 3 Minuten im Schokobrunnen. Ich kann das doch, ohne dich sehen zu können, kann ich das doch irgendwie direkt erspüren.
Ja, aber dann hast du da so ein Stück Brot oder ein Stück Fleisch, das mit Käse drumherum ist. Das ist super. Dann isst du davon aber 2-3 Stück und dann bist du satt. Und dann hast du noch einen ganzen Brunnen voller Käse. So ging mir das immer.
Weil du alleine Käsebrunnen machst?
Nein, kein Käsebrunnen. Aber ich habe schon Käsefondue gegessen.
Alleine? Nein. Stell ich mir das vor. Sitzt du da irgendwie mit so einem Topf voll warmem Käse auf dem Schoß?
Und denkst und weine etwas rein, wenn er nicht salzig genug ist.
Und weinst einsam in deinen Käse. Ja.
Und dippe meine Erdbeeren rein. Nee.
Oder ist es jetzt einfach so, ich habe mir so einen Backcamembert gemacht und davon konnte ich nur 8 essen, oder?
Nein, ich habe schon mal mit Freunden, anderen Freunden als dir.
Du hast doch gar keine anderen Freunde. Ja, an der Stelle wird doch die Geschichte völlig unglaubwürdig.
Das war vor deiner Zeit, da hatte ich noch andere Freunde.
Ach so, okay.
Na gut. Ja, wir hatten dann Käsefondue gemacht und dann fängt der an, unten an zu brennen und so. Das ist nicht so toll. Genauso wie... Wie heißt das? Doch, Fondue. Auch normales Fondue.
Jetzt geht ja wieder diese Fondue...
Raclette.
Raclette-Zeit.
Wie heißt denn?
Doch, Raclette.
Und Silvester. Mhm. Da macht man das ja. Und ich fand Fondue... Ich weiß, wir haben das, als ich Kind war, haben wir Fondue immer gemacht. Und ich fand das super. Und jetzt denkst du, ja, ich könnte mir aber auch einfach ein geiles Stück Fleisch in der Pfanne braten und nicht 1000 Jahre darauf warten und mich dann mit jemandem mit scheiß Spießchen darum abrackern, das aus dem Fett zu holen.
Und vor allen Dingen fällt das Fleisch, wenn es gar ist, immer von der Gabel runter. Ja. Dann bist du immer nach am Stochern, ja, triffst die ganzen anderen Gabeln. Und ich weiß noch, ich kenne ja, mittlerweile macht man ja wohl Fondue scheinbar irgendwie in Fond.
In Fond?
Ja, in Fond.
Ach so, also in Brühe.
Ja, vielleicht heißt es deswegen auch so, man weiß es ja nicht. Nee. Und nee, tut es nicht, aber es klingt schön. Mhm. So, aber wir haben das früher noch in Fett ausgebraten.
Ja.
Das macht man ja mittlerweile gerne mal eher in Gemüsebrühe. Mhm. Einfach, um noch weniger Spaß zu haben.
So, das, genau. Sollte ich gerade sagen.
Ja, genau. Und wenn du das, also damals war das so ein Riesending, dann kam da diese Brennpaste unten drunter, die man auch heute noch drauf, und dann dieses Fett oben drauf, das hat immer gerne mal angefangen zu brennen halt. Also ständig sind doch irgendwelche Wohnungen abgebrannt, weil die Leute Fondue gemacht haben.
Echt? Ist
da Fett, ja. Mhm. Und das, da habe ich noch eine Erinnerung dran, dass wir Fondue gemacht haben bei meinen Eltern, immer Silvester. Und dass es immer so ein Riesending war, dass mein Vater immer anfängt, wenn hier rundherum gesaut wird, dann ist hier was los. Also es gab immer Ärger, bevor es was zu essen gab. Und ich so, ich weiß nicht. Das klingt, also Fondue war immer super stressig, weil immer alle Angst hatten, die Bude abzufackeln. Und ansonsten gibt's halt Raclette. Mhm. Wollen wir Raclette machen?
Nee.
Ich habe ein Raclette für zwei Personen. Mhm. Das ist das Traurigste. Das ist auch unnötig. Raclette für zwei Personen. Das ist irgendwie so.
Forever alone.
Ja. Das hat so vier Fännchen und oben so eine kleine auf. Und vor allen Dingen, ich meine, ich besitze wirklich gute Pfannen. Ja? Ich denke immer so, warum macht man das? Warum nehme ich nicht die gusseiserne Pfanne, hau die auf den Gasherd, hau ein vernünftiges Steak rein, du glücklich, ich glücklich, alles cool. Stattdessen macht man ganz kleine Fleischstücke, die 1 Million Jahre brauchen, bis sie dann irgendwann mal durch sind. Herrlich. Hinterher die ganze Bude stinkt nach Fett. Und ich kriege den Tisch nie wieder sauber.
Mhm. Ja, das klingt doch nach viel Spaß.
Wir haben vor allem eben gerade ungefähr 25.000 Ausladungen für Silvester bekommen. Konntest du es auch hören? Mhm. Ja, ganz Deutschland so, ja, die beiden Fetten nicht. Ne?
Ja.
Bei uns nicht. Hier gibt es nämlich Fondue und oder Raclette.
Mhm. Es ist ja auch nicht schlimm. Also ich habe auch...
das ist nett von dir.
Nett, oder? Ich habe auch früher in der Schule, wenn wir dann, also in der Schulzeit, wenn ich dann mit meinen Freundinnen da zu Silvester, haben wir auch Raclette gemacht und dann der ganze Tisch völlig überladen mit dem ganzen Zeug, was man da reintun kann und so. Und trotzdem habe ich immer das Gefühl, es ist nicht so was, was lange dauert. Ich finde halt bei so Feierlichkeiten so ein Essen, was sich über Stunden hinzieht, weil man hier noch was Kleines und da noch was Kleines isst und da hast du einfach nur Käse und bist dann sehr schnell satt.
Ja, ich finde jetzt nicht, was an nur Käse so viel auszusetzen ist, aber mein, das muss ja jeder selber wissen. Ich habe eine ganz andere Frage.
Ja.
Und an dieser Stelle mal Trigger Warning. Es geht gleich um Suizid. Also, falls ihr da sehr empfindlich seid oder das gerade kein gutes Thema ist, dann an dieser Stelle ausschalten, in 10 Minuten wieder einschalten. Dann geht es um kuriose Fragen. Aber tatsächlich, das habe ich mich gefragt aus unserem Gespräch, das wir heute Morgen hatten. Ich saß auf dem Bett und habe dir ein Video geschickt von mir, in dem ich gesagt habe, oh, so ein Kaffee wäre nicht schlecht. Also hast du einen Kaffee runtergebracht, weil du einfach die beste Freundin der Welt bist. Und dann haben wir uns unterhalten. Und zum Thema, warum es uns so momentan so verhäuft oder vermehrt auffällt, dass Männer ganz, wir haben momentan ständig sehen wir irgendwelche Videos oder irgendwelche Kommentare oder irgendwas zu so von Männern, die sagen, naja, wenn ich mit jemandem reden möchte, dann habe ich keinen. Mhm. So, also wenn was Schlimmes in meinem Leben passiert, ich wüsste nicht, wo ich hingehen sollte. Mhm. So, ich gehe dann halt ins Gym oder gehe halt stundenlang spazieren, aber ich kann mich nicht mitteilen. Und das nicht nur, weil sie es nicht können, also weil sie es tatsächlich auch nicht gelernt haben, sondern auch, weil sie das Gefühl haben, dass da niemand ist.
Ja, so. Der zuhört und der Interesse hat, ne?
Genau. Und wir haben uns viel über toxische Maskulinität unterhalten, also halt darüber, dass dieses Bild, das man von Männern hat, was auch gerne mal von Frauen eingefordert wird und wo Männer auch häufig, glaube ich, auch drunter leiden, dieses, der Mann ist immer stark, der ist immer dominant, der ist immer irgendwie stabil, der hat nie Probleme und wenn, dann atmet der die weg, weil er so ein Held ist. Also dieses, Männer haben einfach keine tiefer gehenden Gefühle, was natürlich vollkommener Bullshit ist, aber dass da offensichtlich viele Männer drunter leiden und dass das ein Punkt ist, wo Emanzipation und Feminismus Männern auch hilft. Mhm. So, weil da natürlich auch zugehört zu sagen, naja, also übrigens auch Männer sind keine Maschinen. Mhm. So. Das an sich ein interessantes Thema. Irgendwann würde ich da gerne mal ausführlicher drüber sprechen. Mhm. Aber mir kam die Frage in den Sinn, wen würdest du anrufen, wenn du dich umbringen wollen würdest?
Dich?
Das ist gut.
Ja. So, okay. Nächstes Thema. Nein, aber klar.
Naja, wichtige Frage. Also wen würdest du...
Aber ich wüsste auch irgendwie, wenn ich jetzt weiter zurückdenke, also vor unserer Freundschaft so, wüsste ich es aber tatsächlich auch nicht.
Das ist nämlich das. Deswegen habe ich mich das vorhin gefragt, weil ich habe zwei Leute, die für mich in Frage kämen. Das sind du und Marc. Mhm. Aber davor... Also bevor ich dich kennengelernt habe oder Marc vor einigen Jahren dann ja, hätte ich auch nicht gewusst, an wen ich mich wenden soll. Und ich weiß, dass ich mit 14 mal darüber nachgedacht habe. Mhm. Und das war eine für mich sehr, sehr schwierige Zeit. Und das offensichtlich, also wir sprechen von Suizid. Und dass ich gar nicht, für mich kam es auch überhaupt gar nicht in Frage, mich jemandem mitzuteilen. Mhm. Ich hätte nicht gewusst, zu wem ich hätte gehen sollen, weil das so ein, weil das ist ja so ein Moment, ist für mich damals auch gewesen, der sich so völlig, ich hätte niemandem genug vertraut. Mhm. Weil du willst ja auch dafür nicht verurteilt werden.
Ja, und du willst auch nicht, dass du nicht ernst genommen wirst, das dauernd. Also, weil wenn du darüber nachdenkst, dann, denkst, es ist ja meistens dann nicht aus einer Laune der Natur, also nicht der Natur, Laune aus des Moments heraus unbedingt. Mhm. Oder gibt's auch, aber ne, das ist jetzt, sondern du hast dann vielleicht schon länger Depressionen oder irgendwas und beschäftigst dich da explizit mit. Und ich weiß noch, wir hatten in der Schule mal dieses Thema in einem Fach und ich habe mich ganz sehr, sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil das dann auch hieß, ja, also Menschen, die sich eben das Leben nehmen wollen, denken da lange drüber nach und das wägen das ab, das Pro und Contra. Und wenn du dich dann anvertraust und sagst, ich denke darüber und dann, ach komm, ist doch nicht so schlimm, also dieses Runterspielen von deiner Krise, ich meine, das ist in keinem Fall jetzt, egal ob da Suizid involviert ist oder nicht, oder die Gedanken darüber, in keinem Fall gut, das runterzuspielen, aber du willst ja trotzdem ernst genommen werden.
Ja, ich glaube, das ist sowieso ein wichtiger Punkt. Also klar gibt es die Leute, die dann schon lange drüber nachdenken und für die das sehr lange schon ein Thema ist. Aber es gibt ja auch so impulsiv Gedanken. Also ich meine jetzt eher, ich war 14 und hatte Liebeskummer und hatte lang gerade irgendwie, keine Ahnung, Operation hinter mir, alles ganz schwierig. Da war es eher so ein, ich bin in meinem Leben nie an den Punkt gekommen, später wieder durch irgendwelche Ereignisse, wo es wirklich für mich Thema gewesen wäre. Mhm. So, also jetzt ne, muss ich jetzt hier keiner Sorgen machen, das wollte ich mal dazu sagen. Ich hatte das in dieser shitty Beziehung, die ich hatte, dass ich irgendwann dachte, oh mein Gott, es ist so nicht auszuhalten, dass manchmal es einfacher wäre, nicht da zu sein. Mhm. Aber weiter als dieser Gedanke ging es bei mir nicht. So. Und ich verurteile den Gedanken von Suizid auch überhaupt nicht. So. Gar nicht. Also ich kann das bei Menschen, ich habe mich schon mit Menschen unterhalten, die Suizidversuche hinter sich hatten oder haben und die das erklärt haben und ich konnte das auf einem empathischen Weg total nachvollziehen, dass ich denke, ja, ich weiß, wie es sich anfühlt, unglaublich verzweifelt zu sein und vor allen Dingen weiß ich, wie es sich anfühlt, unglaublich alleine zu sein. Also wenn du das Gefühl hast, du bist alleine und unglaublich überfordert. Und ich glaube, das ist das, deswegen kam mir die Frage in den Sinn, weil das bedingt ja fast auch, dass man das Gefühl hat, du kannst dich an niemanden wenden. Mhm. Und ich habe mich hat mal jemand angerufen, das ist schon einige Jahre her, nachts um 3 oder so, und hat gesagt, ich stehe in einer Telefonzelle und ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber ich glaube, ich bringe mich gleich um. Und ich war so, ich hatte den Telefonhörer rein und dachte ich so, was? Also ja, ich völlige Verzweiflung, so auch so eine Impulsivtat eher dann in dem Fall. Er meinte, aber ich, wenn nicht hier irgendwie, wenn ich irgendwas Gutes passiert, ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Und ich so, hältst du es 20 Minuten aus, Alter? Ich setze mich ins Taxi und komm. Weil das für mich das Gefühl war, das Einzige, was ich tun konnte, war zu kommen. Dann habe ich die ganze Zeit mit ihm telefoniert, Handy sei Dank so. Mhm. Und kam dann da auch an und dann ganz theatralisch saßen wir dann halt da im Regen und so. Und alles gut gewesen. Aber der auch sagte damals, ich hätte, sorry, dass ich dich angerufen habe. Ich hätte nicht gewusst, wen ich anrufen soll. Mhm. Und da habe ich für mich damals gedacht, ich werde immer ein Mensch sein, den man anrufen kann. Mhm. Immer will ich jemand sein, wo Menschen sagen, wenn was Schlimmes passiert oder wenn es mir scheiße geht oder wenn ich hier Scheiße baue oder sonst irgendwas, ich kann bei dir anrufen. Mhm. Und ich hatte das selbst aber viele Jahre auch nicht und frage mich manchmal, ob das, wahrscheinlich hilft das nicht immer natürlich, aber bei so impulsiven Sachen. Mhm. Und dann, was machst du, ne? Das ist ja immer so, was mache ich denn dann? Ja, gar nichts, sei da.
Ja.
Du kannst es ja nicht, wenn sich jemand umbringt, ist das nicht deine Schuld. So. Oder wenn jemand Suizid, du kannst es im schlimmsten Fall vielleicht nicht verhindern, aber du kannst da sein.
Mhm. Ja, und es ist ja auch gerne mal, dass Menschen sich nicht wirklich, also sie möchten nicht wirklich am Leben sein, sondern sie möchten, dass es aufhört, weh zu tun.
Ja.
Sie wollen sich nicht umbringen, sie wollen aufhören, dass der Schmerz und der das Leid, was sie gerade für scheinbar vielleicht eine sehr lange Zeit oder ganz kurz und intensiv haben, aufhört und dass sie nicht da sind. Und das, ja, wenn man dann jemanden hat, der da ist und sagt so, okay, das klingt alles ganz furchtbar und es ist ganz furchtbar, wo du gerade durchgehst. Und ich kann auch im Moment nur da sein, dir zuhören, dich vielleicht in den Arm nehmen. Aber wir finden einen Weg.
Ja.
Ob das schon, manchen hilft das.
Klar.
Und dann,
ja.
Also hoffe ich, weil sonst, das wäre ja sonst sehr.
Sei es nur temporär, ne?
Ja.
Ich glaube, das Anbieten von Hilfe, also derjenige zu sein, den man selber in schlechten Situationen gebraucht hätte. Ich glaube, das ist etwas, was. Da versuche ich bei mir immer dran zu arbeiten, zum Beispiel, dass ich immer denke, so komm, nee, ich will ja nicht besser sein als alle anderen. Ich will nur besser sein, als ich es manchmal war in meiner Vergangenheit zum Beispiel. Und ich habe so viele Punkte in meinem Leben gehabt, wo ich dachte, ich bräuchte jetzt jemanden, der es besser macht als ich. Ich bräuchte jemanden, der es vormacht oder der mutig genug ist. Weißt du, so wenn du so einen Moment hast, zum Beispiel, keine Ahnung, scheiße doch mal zum Amt gehen. Was hat mich das jahrelang, weil ich ja so ein soziophober Mensch bin, immer nicht so, oh Gott, ey, zum Amt, wegen irgendwas, kann ich jemand mitkommen, mein Händchen halten, beim Personalausweis beantragen?
Mhm.
Für die meisten Menschen vollkommener Scheiß, für mich eine große Herausforderung. Mhm. So. Und auch so andere Sachen, wo ich denke so, oh, ich möchte, dass wenn ich das erste Mal nach langer Zeit wieder schwimmen gehe, weil ich ja weiß, wie scheiße ich aussehe im Badeanzug, möchte ich, dass jemand dabei ist, der dann sagt, das ist alles überhaupt kein Problem. So, weil lass sie doch gucken.
Mhm.
Das mache ich dann immer. Ich mache es auch für mich selber oder bin es halt immer für andere. Weil ich auch mit dieser toxischen Beziehung und so anderen Sachen immer denke, so, ja, ich hätte jemanden gebraucht, der das besser macht als ich oder der mir sagt, alles wird gut, du kommst da raus. Weißt du, was ich meine? So jemand, der so vorreitet.
Mhm.
So ein Held auf dem Pony, wollte ich gerade sagen. Ein Held, aus mir wird leider kein Held mehr. Aber ich hoffe immer, da zu sein im rechten Moment. Und das habe ich mich vorhin gefragt, wenn du mal auf die Idee kommen solltest. Gut, dann komme ich und hau dir auch direkt auf die Fresse. Aber wenn du mal auf die Idee kommen solltest, wen rufst du an?
Ja.
Wenn deine Antwort irgendjemand anderes jetzt gewesen wäre, außer meine Wenigkeit, dann hätten wir jetzt diesen Podcast beendet. Nein, ich will es gar nicht jetzt lächerlich erzählen. Ich finde das nämlich, ich finde das schwierig, weil ich selber jemand bin, der unglaublich schwer nur um Hilfe bitten kann, wie du weißt.
Mhm.
Das funktioniert bei uns ja so gut, weil du sehr aufmerksam bist und der totale Caregiver. Und bevor ich sagen muss, Hilfe, hast du schon dreimal Kaffee gebracht quasi. aber ich weiß, wie wahnsinnig schwierig das ist, überhaupt zu sagen, ich komme hier nicht weiter im Leben. Das ist, ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich komme nicht klar.
Ja, und ich habe auch, diesen ganzen Videos, ne, habe ich auch gesehen und ich dachte so, warum? Also ich habe mich wirklich gefragt, ob die ganzen Männer, die so sagen, so, wenn ich anrufe, wenn ich reden muss, wenn ich mein Leben alles scheiße ist, nicht jemanden zum Reden brauche, niemanden. Es interessiert, ich bin ein Mann, es interessiert niemanden. Und ich denke, das ist so schlimm. Und ich würde gerne irgendwie, also ich weiß nicht, wie man das ändern soll für alle. Also jetzt nicht, dass ich rausgehe und das für alle ändere, aber es muss ja irgendwie anfangen. Und ob es dann einfach wie, also zu sagen, Männer weinen nicht, ist halt auch so.
Ja, ja,
es ist halt auch so ein Spruch, wo ich denke, so, warum nicht? Sind das Roboter? Und das ist doch völlig normal, eine große Range an Gefühlen zu empfinden. Und man sollte die ja auch zeigen können. Und man sollte dann auch Leute haben, die empfänglich dafür sind.
Vor allen Dingen, ich selber, ich lebe in so einer totalen emotional offenen Bubble. Also, weil ich ja so ganz offen Gefühle kommuniziere und auch so ziemlich alles andere kommuniziere. Und viel mit Künstlern zu tun habe, die von Natur aus auch oftmals in der Lage sind, auch zu sprechen, auch über Depressionen, auch über Dinge, die scheiße sind im Leben und auch darüber, dass sie Hilfe brauchen oder Dinge nicht alleine geschafft haben oder so. Und denke dann immer so für eine gewisse Zeit, das ist ja, so ist das jetzt so. Und dann stellst du fest, nee, ist nicht. Also Männer haben immer noch häufig dieses Bild von, naja, zu wem soll ich denn gehen? Und dem entgegen stehen ja auch sehr viele Frauen, die erwarten von dem Mann, dass er alles immer auf die Reihe bekommt. Und die erwarten, dass er, also dass er
ja, wenn ihr er, Fels in der Brandung ist.
Ja, ne? Und wenn er Angst hat und wenn er, also sowas hat er gar nicht zu empfinden, aber wenn, dann ist das sein Problem. Und wenn er, keine Ahnung, nicht stark genug ist, körperlich oder mental für etwas, ja, dann ist das sein Problem, weil seine Aufgabe ist es ja, mich zu retten. Mhm. Und im Moment sehe ich das so häufig, dass es mich, aber mich packt es auch total, das Thema. Weil ich denke so, echt? Das hat bedeutet, wir sind doch sehr viel weiter hinten, auch in der Emanzipation des Mannes übrigens, als wir oftmals glauben. Mhm. Und keine Ahnung, wie man das besser macht, aber ich glaube, für sich selber als in meinem Fall spreche ich natürlich als Frau, aus der Sicht einer Frau, als Frau völlig, also sich völlig klar zu machen, dass das nicht nur der Fels ist und dass er nicht nur ein breites Kreuz und starke Schultern hat und tolle Oberarme, sondern dass da auch noch mehr dran ist und dass die Empfindung, die du als Frau hast, trau sie bitte auch einem Mann zu, weil die Männer, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, da sind viele bei, die tief empfinden, was auch so klingt, gerade als wenn ich von einem Roboter spreche, der gelernt hat zu laufen. So, das ist
so allein, künstliche als, Intelligenz.
Ja, allein, dass man da so drüber spricht, ist schon falsch. Mhm. Aber ja, weiß ich nicht. Männer, die niemals ihre Gefühle zeigen, finde ich zum Beispiel total schwierig. Mhm. So, oder den Jungs, den du jeden Scheißsatz aus der Nase ziehen musst. Mache ich gerne, weil habe ich Geduld für. Aber ich denke, das hat doch. Es ist ja nicht das normale Verhalten. Das bedeutet ja, du bist irgendwo mal so erschüttert worden, weil du wirst ja nicht verschlossen geboren, sondern du bist irgendwo, entweder hat man dich alleine gelassen mit allem oder dich erschüttert oder enttäuscht oder so verletzt, dass du da dicht machst oder die Erwartung ist von außen einfach so, dass du da so dicht machst, dass das Rankommen da einfach schwierig ist. Weil im Grunde tut es ja jedem Menschen gut, über Emotionen zu sprechen und auch über Hilflosigkeit zu sprechen. Meine ganzen Scheißsituationen werden alle besser, sobald ich anfange, mich mitzuteilen. Ich spreche aus Erfahrung, ich bin die Königin der Scheißsituation. Ich kann das gut. Und wie oft ich einfach in meinem ganzen Leben nichts gesagt habe, weil ich mich geschämt habe oder weil ich dachte, ich will auch nicht in einem komischen Licht dastehen oder nee, ich will ja stark sein und wirken, also rede ich nicht über Schwächen. Mhm. Das ist ja auch so ein gesellschaftlich völlig verqueres Bild, als wenn du nur stark bist, wenn du nicht keine Schwäche zeigst, obwohl das genaue Gegenteil der Fall ist. Und das erlebe ich halt irgendwie ständig bei Männern, die auch immer lustig sein müssen. Ist ja auch immer so, ne? Ja, klar, du hast irgendwie einen schlimmen Schicksalsschlag hinter dir, aber du bist sehr witzig und das ist das, was mich interessiert. Wo ich denke so, ja, weiß ich nicht. Also, ich finde humorvoll Männer toll. Mhm. Humor ist sowieso hart sexy, aber ja.
Ja, das ist, dass es nur da ist, um das sozusagen so ein Pflaster ist, dass das Loch darunter, die Wunde darunter verdeckt, dass man bloß nicht reinstochert und so und nicht merkt, dass da drunter auch ein verlässlicher Mensch ist, der gerade eine sehr schlimme Zeit hinter sich hatte, dann ist es halt nicht der Humor. Also es ist super, wenn man auch über seine schweren Zeiten Witze machen kann, aber nicht Witze im Sinne von sie klein machen, sondern irgendwie, also sozusagen, es ist auch, keine Ahnung, sie anzunehmen und zu sagen, ja, es ist scheiße, aber man kann auch ein bisschen lustig kann man da auch drüber sprechen.
Ja, und auch Humor nicht als Ersatz für Schmerz, sondern Humor als Kompensator und als Kommunikationsmittel für Schmerz. Mhm. Das ist ja nochmal was anderes. Mhm. Das auf jeden Fall. Und ich frage mich immer, wie man das als Frau anders hinbekommt, auch bei seinen eigenen, bei seinen Freunden und so weiter. Weil ich biete ja immer ganz offen Kommunikation an und penetriere da ja auch die Jungs in meinem Umfeld, mit die teilweise auch so, ach Gott. Aber auch denen geht's manchmal einfach scheiße. Mhm. So. Und ich möchte immer auch die sollen wissen, nachts um 3, ruf mich an. Ich setze mich ins Taxi und komme. Meinetwegen auch auf den Mond. Mhm. Kriegt man hin. Aber vor allen Dingen finde ich, vielleicht müssen Frauen auch offener kommunizieren, dass es okay ist, auch die Starke zu sein. Mhm. Weißt du? Weil ich das auch in Beziehungen denke oder auch in zwischenmenschlichen Beziehungen mit Freunden denke, ich kann das. Ich kann stark sein, wenn du es gerade nicht bist. Mhm. Ich halte das Leben auch aus, wenn es scheiße ist für uns beide. Irgendwie, ich kriege das auch hin, wenn du es gerade nicht kannst. Mhm. So, ich bin diejenige, die dich führen kann. Ich bin diejenige, die dein Händchen halten kann. Ich bin diejenige, die für dich einen Arzt zusammenscheißt, wenn er dir gerade dumm kommt, weil du es gerade nicht aushältst. Kein Problem, kriege ich hin. Weil dieses, man muss immer das Weibchen beschützen, dann denke ich so, ja, ist auch toll und ich mag auch das Gefühl, ich mag ja so eine Beschützertypen, finde ich ja super, aber ich kann das auch und ich kann sehr gut vor dem Menschen stehen, den ich mag und für den ich was empfinde und ich kann sehr gut für den in den Krieg ziehen. Mhm. Der muss nicht immer der Krieger sein. Ich habe auch eine echt richtig tolle Streitaxt. Die hat Glitzersteinchen drauf, aber es ist eine tolle Streitaxt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Manchmal.
Ja, es sind so diese Rollenbilder, dass man die aufbrechen muss, ne? Und nicht nur also Mann als Provider und Beschützer, so, also, sondern auch andersrum, ne? Dann ist die Frau. Ich habe auch eine frühere Kollegin, die haben das Rollenbild ganz vertauscht. Er ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder und sie arbeitet. Okay. So. Und wenn ich dann andere so, die auch kennen, so das so belächeln, denke so, warum? Warum ist es so schlimm, wenn sich der Mann um die Kinder kümmert?
Ja, weil es ja natürlich total unmännlich ist, weil Männlichkeit sich ja nur daraus zusammensetzt, dass du Stahlbetonklötze durch die Gegend schiebst und viel Geld verdienst. Ist ja klar.
Ja, ganz genau. Und dass man einfach sagt, ja, vielleicht verteilen wir einfach auch gar keine Rollen in einer Beziehung von vornherein und machen die an Geschlechtern fest, sondern ganz gewagt. Sondern gehen einfach, verteilen Rollen anhand von Stärken und Schwächen. Also, ne, wenn ich eine Stärke habe, wo du sagst, das kann ich gar nicht. Na gut, dann kann ich ja diese Rolle übernehmen. So. Ja. Aber es heißt ja nicht, dass ich gefangen bin da drin. Ich kann ja trotzdem auch mal sagen, so, ich weiß, das war eine Stärke, aber ich habe da heute keinen Bock zu. Oder ich kann es nicht aus irgendeinem Grund. Und dann muss der andere auch damit leben können und sagen können, okay, es ist nicht meine Stärke, aber ich kann das für uns zumindest aushalten und so weit tragen, bis du wieder dich gefangen hast. Und das,
Ich finde auch, Zwischenmenschlichkeit sollte auch sollte ein großer Punkt sein, offen zu kommunizieren, was ist eigentlich. Also ich bin übrigens nicht immer die Taffe hier. Mhm. Und bei uns beiden ist es ja beispielsweise so, wenn ich uns mal als Beispiel reinziehen darf, nicht, dass du dich wehren könntest jetzt gerade. Wir sind beide durchaus Kick-Ass. Mhm. Und trotzdem kommst du manchmal freitags und ich sitze heulend in der Küche und du lässt alles im Flur fallen und nimmst mich in den Arm und sagst, okay, was ist los? Oder du kommst rein, hatten wir auch vor gar nicht allzu langer Zeit, und ich gucke dich an, ich so, soll ich dich in den Arm nehmen? Mhm. Und du fängst sofort an zu weinen und alles, dann wird erstmal den ganzen Abend geheult und dass es vollkommen okay ist. Und das ist hinterher kein Deut weniger irgendwie, also ich habe hinterher kein Deut weniger Respekt als vorher. Mhm. Und ich finde dich nicht komischer als vorher. Und auch umgekehrt, ich schäme mich nicht. Aber das liegt daran, dass wir gegenseitig einen sehr starken quasi Raum des Vertrauens geschaffen haben. Mhm. Das klingt jetzt aber auch ganz, ganz geschwurbelt. Aber so ein, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Es ist immer klar, okay, mir völlig egal, ob du schnarchst, pupst oder heulst. Im Grunde.
Und wenn du alles drei gleichzeitig tust, okay. Dann muss ich da jetzt durch.
Ach, schön. Ganz normaler Freitag. Ja. Ich finde, das sollte es in Beziehungen auch geben.
Ja.
Deswegen
verstehe ich auch viele Beziehungen nicht, die sehr schnell sind. Aber das ist einfach nicht mein Typ der Beziehung. Also schnell im Sinne von, okay, wir kennen uns jetzt und es sind 6 Monate vergangen und wir können uns immer noch gut sehen, dann ziehen wir jetzt zusammen. Mhm. Und nach einem Jahr haben wir uns immer noch nicht umgebracht, okay, dann können wir jetzt heiraten.
Ja.
Und dann nach 2 Jahren haben wir jetzt geheiratet, jetzt ist auch das Kind unterwegs.
Und wir bauen ein Haus.
Und wir bauen ein Haus. Ne? Und das ist für mich so ein, okay, ich weiß nicht mal, ob ich nach einem Jahr überhaupt von einer festen Beziehung reden muss. Mhm. Beziehungsweise.
Das ist nämlich zum Beispiel das, ne? Warum muss sofort definiert werden?
Ja, und ich brauche halt lange. Warum muss ich so dieses? Es ist mir alles immer zu schnell.
Ja.
So, und weil du musst doch deine Grundlage, deine Basis in einer Beziehung aufbauen. Die muss ja aus Vertrauen und auch Kommunikation bestehen. Und das kann ich nicht innerhalb von 6 Monaten mit jemandem aufbauen. Mhm. Das braucht Zeit. Und deswegen sollte man sich auch diese Zeit geben. Weil ich habe immer so, okay, wir müssen das ganz schnell. Jetzt, das haben wir erstes Date, zweites Date, drittes Date. Okay, langsam müssen wir auch mal miteinander schlafen. Und das
jetzt
ist
aber ganz, wird eng jetzt.
Ja, wird eng, ne? Also, puh. Und wenn wir am dritten Date noch nicht wenigstens ein bisschen rumgeknutscht haben, dann kann das ja auch keine Zukunft. Also, ja, also, puh. wie soll ich es dir sagen?
Ja, Vertrauen ist offensichtlich das große Thema dieses Podcasts. Mhm. Aber ja, vor allen Dingen ist das ja auch, was immer so grundvorausgesetzt wird. So klar vertrauen wir uns. Und ich denke so, naja, ich behaupte von mir tatsächlich keine allzu harten Trust-Issues zu haben. Obwohl ich da so eine ätzende Beziehung hinter mir, obwohl ich ein paar mehr ätzende Beziehungen hinter mir habe, denke ich trotzdem immer, ja gut, das ist aber nicht exemplarisch für alle. Und es hat auch im Grunde auch ein bisschen was, habe ich ja auch dazu beigetragen, dass ich mir immer die gleichen Typen raussuche. Und trotzdem, Vertrauen ist etwas, das ja nicht von vornherein vorausgesetzt werden kann. Also klar, du brauchst immer so ein bisschen Vorschusslorbeeren. Mhm. Vertrauen ist etwas, das du erst einmal geben musst, bis zu einem gewissen Grad.
Genau.
Und dann muss dein Gegenüber dafür sorgen, dass es nicht missbraucht wird. Und wenn das nicht stattfindet, also wenn da kein Vertrauensmissbrauch stattfindet, dann kann Vertrauen langsam wachsen.
Mhm.
So. Und aber das, du lernst dich auch erstmal kennen. Ich bin ja auch ein großer Freund von meinem Gegenüber sehr gut kennenlernen. Ach, das liebe ich ja. 1000 Fragen stellen und auch gerne unangenehm.
So. Ja, das machst du sehr gerne.
Ja, aber es interessiert mich aber mehr. Es interessiert mich mehr, welches Lied hält dich aufrecht, wenn alles scheiße ist. Mhm. Wen rufst du an, wenn du denkst, dass du dich umbringen möchtest? Das sind Fragen, das will ich wissen von jemandem. Keine Ahnung, was ist das Ekelhafteste, was du in deinem Leben jemals getan hast, was du bis an dein Lebensende bereuen willst oder wirst. Erzähl mir von deinem Leichen im Keller.
Mhm.
So, und, das notiere ich mir, da frage ich im nächsten Podcast. das ist was, das weiß ich nicht, was zum Kennenlernen dazugehört. Und bei aller Verliebtheit zum Trotze finde ich das total wichtig, weil irgendwann kommt so der Punkt, wo du vielleicht nicht mehr ganz so dolle verliebt bist und wo nicht mehr alles richtig, richtig toll ist und wo vielleicht dein Partner da das erste Mal sitzt, mit Händen über den Kopf zusammengeschlagen und sein Leben nicht mehr auf die Reihe kriegt, weil einfach gerade alles scheiße ist, weil erwachsene Menschen eben nicht alles im Griff haben. Mhm. Es gibt sogar welche unter uns, die haben nicht mal eine Waschtrockenmaschine. Weißt du? Nein, aber du kannst nicht alles im Griff haben und dann musst du einfach schon mal geklärt haben, wie ist das eigentlich? So, ich möchte von meinem Partner wissen, wie er dazu steht, wenn ich einen Mental Breakdown habe.
Also, ja, ja.
Und genau. Der wird so sicher kommen wie das Abend in der Kirche.
ich finde das auch wichtig irgendwie, dass man solche Dinge teilt. Also du musst doch deinen Partner auch so, also nicht nur das Gute sehen, sondern ihn auch mal erleben, wenn er sehr wütend ist oder wenn er
sehr betrunken ist.
Sehr betrunken ist, wenn er sehr wütend und betrunken ist.
Oh, ja.
Und oder was ist, wenn er traurig ist? Und es, also so, du musst ja auch noch lernen, deinen Partner in verschiedenen Situationen zu nehmen und zu unterstützen. Oder eben, dass er sagt, okay, du bist jetzt gerade sehr sauer, ich gehe dir aus dem Weg, weil das ist das, was du jetzt brauchst. Das musst du aber wissen. Und dafür muss der andere ja auch das Vertrauen haben, zu sagen, pass auf, wenn ich auf 180 bin, geh mir aus dem Weg.
Ja,
so,
ich will da nicht reden.
Ich will da nicht reden, ich will nicht angefasst werden. Lass mich einfach, lass mich eine Stunde abkühlen. Dann komme ich zu dir und dann können wir von mir aus drüber reden, was los war. Aber vorher nicht. Das muss man doch wissen. Das muss man, also so...
Du brauchst,
oder zumindest kennenlernen.
Also, weißt du? Du brauchst einen Zwischenmensch, also du musst Dinge erlebt haben, um zu wissen, wie es ist, klar.
Genau.
Und du brauchst einen zwischenmenschlich, brauchst du den Platz dafür, das muss okay sein. Und natürlich ist es diese ganze, verliebt sein ist einfach. Gute Zeit haben ist einfach.
Ja.
Dafür musst du nämlich nichts machen.
Ja.
So, du musst es, also wenn alles gut läuft, schaffst du es ja überhaupt erst hin zu der es ist nicht mehr immer alles gut Phase und oh mein Gott, hatte er diese unfassbar ätzende Angewohnheit eigentlich auch schon, als ich ihn kennengelernt habe. Mhm. Die Antwort ist übrigens fast immer ja.
Ja.
So, und da hinzukommen und dann festzustellen, okay, was uns auszeichnet, ist übrigens nicht Friede, Freude, Eierkuchen, unser Sex ist großartig und wir sind verliebt wie zwei Teenager, sondern das, was uns auszeichnet, ist, wenn mein Mann morgens in der Küche steht und nicht mehr weiß, wie er sich was zu essen macht, weil er gerade hart am Limit ist, dann muss ich was tun. Und das heißt, dass ich ihm eine Schulter und einen Rücken und Händchen halten und weiß der Geier was bieten kann, zu sagen, wir schaffen das schon.
Ja.
Und da sehe ich tatsächlich, und das ist diese quasi, damit machen wir mal den Kreis zu, auch so ein bisschen die Verantwortung tatsächlich bei Frauen.
Mhm.
Nicht nur natürlich, aber wenn du als Mann so erzogen wirst, so wie Frauen so erzogen werden, dass sie nur schön sind, wenn quasi, und dann müssen Männer kommen, die sagen, nein, du bist ein Riesenarsch und ich finde das geil. So, also weißt du, das ist ja auch so, da brauchst du auch dein Gegenüber. Genauso glaube ich auch, dass wenn Männer einfach häufig heute immer noch so erzogen werden oder einfach die Generation, die Männer in meinem Alter, 10 Jahre jünger plus nach oben hin sowieso, die haben sehr viele dieses Weltbild von, was wir gerade beschrieben haben, dann ist es ja an mir zu sagen, pass auf, ja, mag ja sein und die Welt da draußen, aber hier bei uns oder zwischen uns, ob nun freundschaftlich oder in der Beziehung, läuft das ein bisschen anders und du darfst nicht nur witzig und manchmal ein Arsch sein und irgendwie kannst toll küssen, sondern das ist auch okay, dass du nicht immer okay bist.
Mhm.
So. Deswegen, ich werde mit meinem Versprechen brechen am Anfang dieses Podcasts, dass wir hier jetzt noch lustige Sachen hinten ranpacken.
Ja.
Das fände ich nämlich etwas unpassend. Aber ich glaube, dieses Gespräch gerade war mein Ponyhof der Woche. Trotz Hausboot. Finde ich richtig schön. Ich werde auch nicht mit einer Plattitüde oder mit irgendeinem Appell oder sonst irgendwas schließen. Das ist nämlich, glaube ich, völlig unnötig.
Ja.
Ponyhof im Mittelfinger erscheint jede Woche donnerstags überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. Vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn man manchmal ein bisschen Mut braucht für dieses Thema. Und wenn irgendwann mal was sein sollte, ne? Also du jetzt, nachts um 3, dann rufst du mich an.
Ja.
Alles klar. Vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, ihr alle da draußen. Wir wünschen euch einen mega tollen Donnerstag, ein schönes, nahes Wochenende, eine tolle Restwoche oder wann immer ihr diesen Podcast hört. Seid gut zu euch, gebt auf euch Acht und ruft Leute an, wenn es euch scheiße geht. Jetzt habe ich doch noch was am Ende gesagt. Was willst du machen, ne? So, jetzt hier, aber aus. Nächste Woche habe ich unangenehme Fragen an dich.
Ja, super.
Yeah. Okay. Tschüss.
Tschüss.